Marie Latast, die Lehren Jesu. Die Unterweisungen Jesu zu den Themen des Glaubens und des christlichen Lebens an Marie Latast, Ordensschwester in der Gesellschaft der Ordensfrauen vom Heiligsten Herzen Jesu in Paris und Rennes. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Sendereihe über die französische Mystikerin Marie Latast. In dieser ersten Sendung möchte ich aus dem Leben dieser begnadeten Frau berichten und Ihnen einen ersten Überblick über ihre Schriften geben. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Heilige Geist uns bei dieser Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die französische Mystikerin Marie Latast lebte in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Über mehrere Jahre hinweg empfing sie göttliche Unterweisungen in den wichtigsten Wahrheiten des Glaubens und des christlichen Lebens. Nach der Approbation, also der Anerkennung durch den zuständigen Bischof, wurden ihre Schriften zunächst in Frankreich veröffentlicht. Nach einer zusätzlichen Approbation durch das bischöfliche Ordinariat in Augsburg kam im Jahr 1868 dann auch eine deutsche Fassung heraus. Der etwas sperrige deutsche Titel des Buches war damals »Leben und Werke der würdigen Marie Latast, Laienschwester im Kloster des Heiligsten Herzens«. Nach der Veröffentlichung im Jahr 1868 ist dieses wunderbare Buch dann irgendwann leider in Vergessenheit geraten und war nur noch im Antiquariat zu finden. Aktuell ist eine neue deutsche Ausgabe unter dem Titel »Marie Latast – Die Lehren Jesu« erhältlich. Aber sehen wir uns das Leben dieser Mystikerin einmal genauer an. Marie Latast wurde am 21. Februar 1822 in dem kleinen Ort Mimbaste im Südwesten Frankreichs geboren. Maries Eltern waren einfache Landarbeiter und so war ein Schulbesuch für Marie und ihre beiden Schwestern nicht möglich. Ihre Mutter, die selbst nur die ersten vier Klassen der Grundschule besuchen konnte, versuchte den Kindern die wichtigsten Grundkenntnisse des Lesens und Schreibens, aber auch das Nähen und Spinnen beizubringen. Man lebte ein einfaches, durch Arbeit und Verzicht geprägtes, aber durch einen tiefen Glauben erfülltes Leben. Im Gegensatz zu ihren beiden Schwestern war Marie ein sehr lebhaftes und eigensinniges Kind und auch die Lehren der Kirche, die ihr die Mutter zu vermitteln versuchte, drangen nur schwer zu ihr durch. Erst als sie im Alter von 12 Jahren zur ersten Kommunion zugelassen werden sollte, begann Marie sich ernsthaft mit den Glaubenslehren zu beschäftigen. Diese erste Kommunion war für Marie ein tiefgreifendes Erlebnis, bei der sie die Gegenwart Jesu sehr innig und lebhaft zu fühlen glaubte. Von da an erfüllte sie ihre Gebete und auch ihre religiösen Pflichten mit großem Eifer und tiefem Ernst. Es war etwa ein Jahr später, als Marie in der Heiligen Messe während der Wandlung ein glänzendes Licht auf dem Altar wahrzunehmen glaubte. Dieses Licht, mit Bewunderung betrachtend, war sie sogleich von einer tiefen Liebe zum eucharistischen Jesus erfüllt. Mehr und mehr entstand in Marie der Wunsch, sich Jesus ganz hinzugeben, und so legte sie mit der Zustimmung ihres Beichtvaters das Gelübde der Keuschheit ab. Immer wieder fühlte sie sich härtesten inneren Kämpfen ausgesetzt. Mit großem Eifer arbeitete Marie an sich und ihren inneren Neigungen. Ihr großer Stolz, den sie zu beherrschen suchte, aber auch ihre Gefühlsregungen und Leidenschaften. Kraft und Erholung von ihren inneren Kämpfen fand sie immer wieder vor dem Tabernakel und dem Allerheiligsten Sakrament. Zitat: Zu Jesu im Tabernakel ziehe ich mich am liebsten zurück. Dort verberge ich mich und suche Ruhe. Dort finde ich ein Leben, das ich nicht zu beschreiben vermöchte. Eine Freude, die ich niemandem begreiflich machen könnte. Einen Frieden, wie wir ihn nur unter dem gastlichen Dach unseres besten Freundes finden können. Jesus im Tabernakel schützt mich gegen all meine Feinde, gegen den Teufel, gegen die Welt, gegen meine Leidenschaften und gegen meine ungeordneten Neigungen. Er ist mir Stütze in meiner Schwäche, Trost in meinen Schmerzen, Waffe im Kampfe, Erfrischung in der Hitze, Speise für meine hungernde Seele, Erholung, wenn ich ermüdet bin, der Himmel auf Erden. Zitat Ende. Im Alter von 17 Jahren sah sie zum ersten Mal Jesus auf dem Altar, damals noch wie durch eine glänzende Wolke verschleiert. In den darauffolgenden Jahren erschien ihr Jesus immer wieder, meistens während der heiligen Messe im Augenblick der Wandlung. Er saß auf einem Thron und belehrte Marie über die Inhalte des Glaubens, der Religion und des christlichen Lebens. Zuweilen erschien ihr auch die Jungfrau Maria, die ebenfalls zu ihr sprach. Zitat: Ihre Stimme war immer sanft, gütig und zärtlich, während der Ton Jesu zuweilen streng und nicht selten drohend war, was ich bei Maria nie wahrnahm. Zitat Ende. In einem Schreiben an ihren Beichtvater schilderte Marie Lataste sehr anschaulich, wie sie die Gegenwart Jesu empfand. Zitat: Wenn ich ihn höre, so sehe ich ihn auch jedes Mal von Angesicht zu Angesicht. Dann geht in mir eine unbeschreibliche Veränderung vor. Ich meine dann, ganz allein mit Jesus zu sein. Ich sehe nichts anderes mehr. Ich habe weder Augen noch Ohren für die mich umgebenden Gegenstände. Ich fühle nichts anderes. Meine Augen sehen nur den Erlöser. Meine Ohren hören nur den Erlöser. Mein Herz liebt nur den Erlöser. Mein ganzes Wesen hat für nichts anderes Empfindungen als für den Erlöser. Zitat Ende. An einer anderen Stelle beschreibt sie, in welcher Weise sie die Worte Jesu wahrnimmt. Zitat: Jesus ist wahrhaft das Wort Gottes, und alles an ihm ist Wort. Ich höre ihn nicht nur, wenn er spricht, ich höre und verstehe ihn auch in seinem Blick, in seiner Haltung, in den Zeichen seiner Zuneigung, in der Nähe, in der Ferne, im Himmel, auf Erden, in meinem Herzen, überall. Dieses Wort ist nicht wie Menschenwort. Deshalb ist die menschliche Sprache unzureichend, um das Wort Jesu auszudrücken. Gleichwohl will ich versuchen, dasselbe nach besten Kräften und so gut, wie er es mir erlaubt, auszusprechen. Zitat Ende. Jesus trug Marie auf, ihrem Beichtvater Abi Pier Dabins alles mitzuteilen, ihm nichts zu verbergen und sich ganz seinem Urteil zu überlassen. So kam es auf Geheiß von Abbé Dabins zur Niederschrift der Botschaften. Gemeinsam mit dem Direktor des Priesterseminars von Dax, Herrn Abbé Duperrier, prüfte er sorgfältig alle Aufzeichnungen Marilda Tasts, aber auch ihr Wesen, ihren Charakter, ihre Demut und ihre Redlichkeit. Erst nach eingehender Untersuchung legte er die Schriften dem zuständigen Bischof Longuelucq vor. Dieser stellte ein Team von Professoren zusammen, die in ihrer Beurteilung feststellten, Zitat, dass die Werke nichts gegen den Glauben enthielten und dass sie geeignet seien, viel Gutes in den Seelen zu wirken. Zitat Ende. Einmal von Marie befragt, was mit ihren Schriften geschehen solle, antwortete ihr Jesus: Alles, was ich dir gesagt habe, wird in der Welt verbreitet werden und wird vielen zum Nutzen gereichen. Jene, welche Kummer haben, werden in meinen von dir wiedergegebenen Worten Frieden finden. Die Lauen werden Kraft und Stärke darin finden, die Ungläubigen den Glauben, die Verzweifelten Bestätigung der Wahrheit und schließlich jene, die tot sind, das Leben. Im Jahr 1842 teilte ihr Jesus mit, dass er ihr nicht mehr auf fühlbare und sichtbare Weise erscheinen, aber weiterhin auf unsichtbare Weise beistehen werde und dass sie noch eine Zeit lang seine Stimme hören würde. Ab dem darauffolgenden Jahr hörte sie auch Jesu Worte nicht mehr, empfand aber seine besonderen Gnaden wie ein Unterricht ohne Worte, wie ein lebhaftes, überirdisches Licht, das sie erleuchtet. Jesus hatte Marie mitgeteilt, dass sie sehr früh, schon vor Vollendung des 26. Lebensjahres, sterben würde. Bis dahin wünschte sie sich, unbekannt und verborgen in dem liebenswürdigsten Herzen Jesu zu leben. Im Mai 1844 trat sie in das Kloster der Société du Sacré-Cœur in Paris ein. Wenig später wechselte sie in das neu gegründete Kloster in Rennes. In einem Brief schrieb sie: Meine Seele ist an einem Ort der Ruhe und des Friedens, in dem Herzen des Erlösers. Er führt mich auf einem Weg, den er selbst mir gezeigt hat und welchen ich hoffentlich nie verlassen werde. Es ist mir bestimmt, ein demütiges, verborgenes, unbekanntes Leben zu führen und für Gott in Jesus zu leben. Das ist auch alles, was ich verlange. Kummer und Leiden gibt es überall. Gott aber hat meinen guten Willen gesehen und hat voll Güte die Dornen in Blumen verwandelt. Schon während ihrer Zeit als Novizin wurde Marie krank und immer schwächer, dem die Ärzte zunächst mit Luftveränderungen und kräftiger Nahrung zu entgegnen versuchten. Wie Jesus ihr angekündigt hatte, hatte Marie viele Leiden zu durchstehen. Am 10. Mai 1847 verstarb sie, nachdem sie auf dem Sterbebett noch die Ordensgelübde ablegte. Als Abbé Duperrier von dem frühen Tod Marie Latastes erfuhr, schrieb er in einem Brief an die Oberin des Sacré-Cœur-Ordens: »Ich weiß nicht, soll ich Ihnen bei dieser Gelegenheit kondolieren oder gratulieren, da Sie nun eine Beschützerin mehr im Himmel haben, denn ich habe die feste Überzeugung, dass Schwester Marie eine Heilige war.« Einige Worte zum Thema Privatoffenbarungen. Wenn man ein Buch mit Botschaften Jesu in den Händen hält, stellen sich einem natürlich sofort verschiedene Fragen. Erste Frage: Ist mit der Bibel nicht schon alles gesagt? Aus katholischer Sicht müsste man der Vollständigkeit halber hier natürlich auch noch die apostolische Überlieferung und das Lehramt der Kirche nennen. Zweite Frage: Sind solche zusätzlichen Botschaften denn überhaupt zwingend notwendig? Dritte Frage: Könnte es nicht sogar sein, dass diese Botschaften gar nicht von Jesus stammen und deshalb womöglich nur Irrlehren verbreiten und Verwirrung stiften? Solche Fragen stellen sich natürlich nicht nur bei der Lektüre des vorliegenden Buches, sondern auch bei den vielen, vielen Erscheinungen, Visionen und Offenbarungen, die einzelnen Menschen im Laufe der letzten 2000 Jahren immer wieder zuteil geworden sind. Am bekanntesten sind hier natürlich die zahlreichen Marienerscheinungen, von denen ich nur Lourdes im Jahr 1858 und Fatima im Jahr 1917 erwähnen möchte. Zwei von der katholischen Kirche anerkannte Erscheinungsorte. Manche Auflistungen sprechen aber von insgesamt ca. 1000 Marienerscheinungen, davon mehr als 400 im 20. Jahrhundert. Nachlesen kann man dies in dem Buch »Warum erscheint Maria so oft?« von Jörg Müller. Aber auch Jesus ist immer wieder einzelnen Menschen in Privatoffenbarungen erschienen. Denken wir nur an die heilige Schwester Alacoque, deren Erscheinungen und Botschaften maßgeblich für die Verbreitung der Herz-Jesu-Verehrung verantwortlich waren, oder in neuerer Zeit an die polnische heilige Schwester Faustina, die aufgrund der Botschaften Jesu die Verehrung der Barmherzigkeit Gottes vorangetrieben und das berühmte Bild des barmherzigen Jesus verbreitet hat. Die Frage nach der Echtheit solcher Offenbarungen ist natürlich in jedem Fall sehr wichtig und entscheidend. Man sollte sich davor hüten, unkritisch jedem selbsternannten Seher nachzulaufen oder allen Botschaften zu vertrauen, die heutzutage besonders im Bereich der Esoterik verbreitet werden. Um mit dem Evangelisten Johannes zu sprechen, Zitat: Glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. 1. Johannesbrief 4,1. Die katholische Kirche bezieht hier ganz klar Stellung mit Hinblick auf den Hebräerbrief. Zitat: Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. In dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Hebräerbrief 1,1. Der heilige Johannes vom Kreuz legte diese Bibelstelle aus mit den Worten, Zitat: Seit er uns den Sohn geschenkt hat, der sein Wort ist, hat Gott uns kein anderes Wort zu geben. Er hat alles zumal in diesem einen Wort gesprochen und mehr hat er nicht zu sagen. Zitat Ende. Die katholische Kirche unterscheidet hier zwischen den öffentlichen Offenbarungen, die mit dem Tod des letzten Apostels abgeschlossen sind und die das Leben und Handeln der gesamten Kirche betreffen, und den Privatoffenbarungen, die für einzelne Gläubige bestimmt sind. Die Kirche sagt hier ganz klar, es ist keine neue öffentliche Offenbarung mehr zu erwarten vor der glorreichen Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Nachzulesen im Katechismus der katholischen Kirche, KKK 66 und 67. Eine Privatoffenbarung fügt den öffentlichen Offenbarungen, also der apostolischen Überlieferung, der Heiligen Schrift und dem Lehramt der Kirche nichts Neues mehr hinzu. Sie verbessert, berichtigt oder übertrifft die Offenbarung nicht, die in Christus vollendet ist. Sie wird also auch niemals den Aussagen Jesu Christi, die uns durch die Bibel oder wie sie uns durch das Lehramt der katholischen Kirche vermittelt werden, widersprechen. Um nun noch einmal auf unsere vorhergestellten Fragen einzugehen. Erste Frage: Ist mit der Bibel nicht schon alles gesagt? Ja, mit der apostolischen Überlieferung, der Bibel und dem Lehramt der Kirche ist eigentlich schon alles gesagt. Privatoffenbarungen fügen dem nichts Neues hinzu, können aber das in der Bibel Gesagte neu in Erinnerung rufen, einen tieferen Zugang ermöglichen oder für unsere moderne Zeit neu entfalten. In den Schriften Marie Latasts sind da zum Beispiel die Stellen und Abschnitte sehr beeindruckend, in denen Jesus ganz gezielt auf einzelne Bibelstellen eingeht und diese erläutert. Zweite Frage: Sind solche zusätzlichen Botschaften denn überhaupt zwingend notwendig? In Bezug auf die Antwort zur ersten Frage, sind solche Botschaften vielleicht nicht unbedingt notwendig und auch für den einzelnen Gläubigen nicht bindend. Es steht also jedem Gläubigen frei, an solche Offenbarungen, Botschaften oder Erscheinungen zu glauben oder nicht. Sie können aber sehr hilfreich sein, um in den Glauben und in die Inhalte der Bibel und der Lehre tiefer einzudringen. Dritte Frage: Könnte es nicht sogar sein, dass diese Botschaften gar nicht von Jesus stammen und deshalb womöglich nur Irrlehren verbreiten und Verwirrung stiften? Diese Gefahr besteht natürlich und deshalb sollte man hier auch sehr vorsichtig sein. Der Gläubige tut also gut daran, mit einer gesunden Skepsis an solche Offenbarungen heranzugehen. Genau in diesem letzten Punkt hilft uns die katholische Kirche durch eine genaue Prüfung der Erscheinungen und der Botschaften sowie der betroffenen Personen und anschließender Anerkennung, also Approbation oder Ablehnung derselben. Ist durch den zuständigen Bischof eine Approbation erteilt worden, so drückt dies zunächst einmal aus, dass die Inhalte, die hier vermittelt werden, mit der Lehre der katholischen Kirche übereinstimmen. Aber auch die durch den Bischof erteilte Approbation zwingt die Gläubigen nicht, eine Erscheinung oder Offenbarung und deren Inhalte anzuerkennen. Es steht also jedem Gläubigen frei, eine solche Privatoffenbarung und deren Inhalte zu akzeptieren oder abzulehnen. Einige Besonderheiten zu den Schriften Marie Latasts. Sowohl das französische Original des Buches als auch die ursprüngliche deutsche Übersetzung aus dem Jahr 1868 erhielten die Approbation des zuständigen Bischofs. Man kann also mit gutem Gewissen die hier veröffentlichten Lehren und Offenbarungen Jesu zur Vertiefung des eigenen Glaubens heranziehen. Neben dieser Approbation gibt es aber noch einige Besonderheiten zu den Schriften von Marie Latast, die uns zumindest erstaunen sollten, vielleicht aber sogar von ihrer Echtheit überzeugen können. Marie Latast hatte nie eine Schulbildung genossen. Die einfachsten Grundzüge des Lesens und Schreibens hat sie von ihrer Mutter gelernt. Um ein Werk wie das hier vorliegende zu schreiben, wäre aber ein Theologiestudium oder zumindest eine fundierte theologische Ausbildung erforderlich. Man kann davon ausgehen, dass Marie Latast aus sich heraus kaum in der Lage gewesen sein dürfte, ein solches Buch zu schreiben. Sehr beeindruckend ist die tiefe Demut Marie Latasts, die immer wieder darauf hinweist, dass sie aus sich selbst heraus nichts vermag und nur das wiedergibt, was sie von Jesus empfangen hat. In einer Offenbarung sagt Jesus die Verkündigung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis voraus. Da Marie Latast schon im Jahr 1847, also 7 Jahre vor der Verkündigung dieses Dogmas im Jahr 1854 gestorben ist, kann man hier von einer echten prophetischen Aussage ausgehen. In ähnlich prophetischer Weise wurde Marie durch Jesus verkündet, dass sie schon sehr jung, im Alter von 26 Jahren, sterben werde. In den folgenden Sendungen werde ich einzelne Originaltextstellen aus den Schriften Marie Latasts lesen und damit die verschiedenen Themen des Glaubens und des christlichen Lebens behandeln. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes reichen Segen.